Ganz, ganz herzlichen guten Morgen an jeden von euch. Es ist wirklich schön, hier bei euch in Bern zu sein und auch Gemeinschaft mit euch zu haben, das Wort weiterzugeben und danach auch etwas von der Arbeit in Guatemala erzählen zu können. Und bevor wir in die Botschaft einsteigen, möchte ich noch gerne mit uns beten. Himmlischer Vater, danke von Herzen für die Freiheit, die du uns schenkst, hier gemeinsam zu sein, um dein Wort zu hören, Lieder zu singen zu deiner Ehre, diese Gemeinschaft zu haben. Danke, Herr, dass du es getan hast, dass du es am Golgatha vollbracht hast und dass du uns den Weg zum Vater geöffnet hast. Gepriesen sei dein Name, Herr. Und so schenke uns Gnade zum Hören und auch das Wort weiterzugeben, dass es zu deiner Ehre sei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Kampf bis zum Ende. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir schon 25 Jahre zusammen mit meiner Frau dort in Guatemala Dienst tun dürfen. Meine Eltern, die sind schon im Jahre 87 nach dort gekommen, aber wir dürfen jetzt schon 25 Jahre dort sein und der Herr hat uns Gnade geschenkt. Das hier sind so die Kärtchen, die wir über die Jahre gemacht haben und hier unser letztes Kärtchen, dürft ihr auch nachher mitnehmen. Und dann würde man vielleicht denken, ja, die Jahre sind ins Land gezogen und alles nimmt seinen normalen Lauf. Man tut seinen Dienst und so geht es immer voran. Ja, gerne würden wir vielleicht sagen, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es so? Ist es bei euch so, dass alles wunderbar, alles im Butter ist? Man würde gerne haben, dass es eine heile Welt gibt. Aber wir sehen, dass das nicht unsere Realität ist. Sei es bei uns auf dem Missionsfeld oder sei es hier bei euch. Es ist anders. Und wenn wir denken an den Angriff von Russland auf die Ukraine und die ganze Krise, die dadurch entstanden ist, die ganzen Flüchtlinge, die nach Westen gekommen sind, dann sagt man ja, das ist nicht dasselbe. Wir leben jetzt in anderer Zeit. Und dann ist es ein Wunschdenken, dass immer alles nach der alten Leier geht. Und dann ist es eine Herausforderung, was machen wir damit? Klar, dem Herrn sei Dank. Auch diese Dinge dienen uns vielleicht dazu, dass wir aufwachen, ja, und aus dem Schlaf kommen und dann erkennen, welche Zeit wir wirklich leben. Vielleicht sind manche aufgewacht und andere sind wieder eingeschlafen. Aber wenn man an das physikalische Gesetz der Entropie denkt, in kurzen Worten, wenn in einen geschlossenen Kreis kein neuer Energiezufluss dazukommt, dann fängt der Zerfall an. Und ich will das in einem Beispiel verständlich machen, das wir erlebt haben. Im Jahre 2006 hat der Herr es geschenkt, dass wir vom Haus wechseln durften, dort in Guatemala. Das andere Haus war sehr feucht. Unsere Kinder waren öfters krank an den Atemwegen, Erkrankungen, wegen der großen Feuchtigkeit im Haus. Und dann durften wir in ein anderes Haus ziehen. Und das war ein riesiges Geschenk. Und dann waren wir jetzt eine ganze Zeit da drin, aber im Jahre 2021, da entschlossen wir mit der Hilfe des Herrn, das älteste Bad im Haus renovieren zu lassen. Alles lief wie geplant. Die alte Kachel wurden rausgemacht, ein paar alte Waschbecken und so weiter, alles weggenommen. Und dann kam der Vorarbeiter und hat das Klo weggenommen und da hat er mich gerufen. André, wir haben ein Problem. Die ganze Sache da auf dem Klo, das geht nicht mehr im Rohr entlang, sondern hinten raus in die Erde. Ein Loch etwa 80 cm tief. Ihr könnt euch vorstellen, das war der erste Schreck. Dann, was hat er gemacht? Hat er dann einen Gartenschlauch geholt, hat es ins Rohr reingesteckt und ist vorne am Schacht gegangen und hat geguckt, ob Wasser rauskam. Kein Wasser. Im nächsten Schacht oder Wasser reingetan, kein Wasser. Die anderen Klos gezogen, kein Wasser kommt beim Schacht vorne raus. Könnt ihr euch vorstellen, das war eine nicht so schöne Überraschung. Stück für Stück hat er dann den Boden aufgemacht und hat festgestellt, dass überall die alten Zementrohre gebrochen waren und das ganze Wasser lief uns unter das Haus. Und so sah es dann aus. Es wurde der ganze Boden unterspült. Und das war dann überall, wo die Rohre entlang liefen, dann hat man Hohlräume unter dem Boden gehabt. Und das Schlimmste war noch dann beim Eingang zum Haus, da seht ihr, da waren nur noch die Bodenplatten, die zusammengehalten haben und unten drunter war alles hohl. Wenn da jemand vielleicht mal so richtig draufgesprungen wäre, dann wäre vielleicht einen halben Meter tiefer in den Boden gesackt gewesen. So sah es bei uns im Ausgang aus. Da sehen wir, also ich kann mich noch gut erinnern, als wir in das Haus eingezogen sind mit unserem Sohn Philipp, der war damals vielleicht, glaube ich, ja, so vielleicht acht Jahre, da haben wir eben halt ausprobiert, da hatten wir den Schacht aufgemacht vorne und da kam alles vorne raus. Aber das Rad der Zeit hat sein Werk getan. Ihr müsst bedenken, Guatemala ist ein Erdbebengebiet, da bebt es alle Tage vielleicht, man merkt es nicht. Also bevor wir nach hier kamen, hatte ich in der Zeitung gelesen, vom Januar bis Juni gab es über 2400 Beben. Dem Herrn sei Dank kriegt man nicht alle mit, manchmal schon. Aber da wackelt alles und wenn man dann noch den Verkehr vorne auf der Straße nimmt, die ganzen Erschütterungen, das hat mit der Zeit die Rohre brüchig gemacht oder Risse gehabt. Das Wasser fing an langsam rauszulaufen und danach ist alles unters Haus gelaufen. Das Haus wurde unterspült. Die Gefahr, die hat sich langsam heimlich eingeschlichen. Vorne vom Haus, sonst die Böden, hat man nichts gemerkt. Aber unten drunter, da ging die Sache nicht, wie es sein sollte. Aber das war eine Lektion für uns persönlich auch. Ist es nicht oft so? Außen, alles schön, man kommt in die Gemeinde, man dient den Herrn in die Mission und so weiter, aber wie sieht es hier im Herzen aus? Ist es nicht manchmal so, dass da angefangen, dann langsam Sachen da eine Entwicklung haben, die nicht gut sind? Wo unterspült wird, das Fundament weggespült wird? Und das ist das, was wir auch heute kurz betrachten wollen im Judasbrief. Der Judas war ja Halbbruder von Jesus und er schrieb seinen Brief und hatte den Wunsch, über ein allgemeines Thema unsere gemeinsame Erlösung zu schreiben, wurde aber vom Heiligen Geist herumgelenkt und darauf hingewiesen, das Thema war dann ernsthaft für den Glauben zu kämpfen. Das war sein Auftrag, dass er für den Glauben kämpfen sollte. Und da lesen wir im Vers 3, Judas 1, Vers 3. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit den Ermahnungen zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Natürlich wäre es viel einfacher gewesen, eben über dieses schöne Thema zu schreiben, das allgemeine Thema über das Heil in Jesus. Es ist doch wunderbar, das, was wir in Jesus haben, haben wir auch gerade eben gesungen. Aber er musste schreiben über den Kampf des Glaubens. Weshalb? Weil eben etwas in der Gemeinde stattgefunden hat. Vers 4, da lesen wir: Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, ohne dass man was verspürt hat, haben sie sich eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Es ist kaum vorzustellen, dass im ersten Jahrhundert, wo die Gemeinde gerade mal am Entstehen waren, solche Leute sich schon damals in der Gemeinde eingeschlichen hatten. Sie wollten von Gott nichts wissen und missbrauchten die Gnade als freie Brief für ihr ausschweifende Leben. Könnt ihr vielleicht heute Nachmittag nochmal den Judasbrief durchlesen? Ja, sie verrieten damit Jesus Christus, der doch allein unser Heiland, unser Herr ist. Wie bei uns im Haus hat das Rad der Zeit diese Abwärtsentwicklung gewirkt. Ganz still und heimlich. Außen war vielleicht noch alles in Ordnung, aber unten drunter im Untergrund eine Sickergrube. Und Paulus, er warnte ja auch schon in seinem zweiten Brief davon, da schreibt er in 2. Timotheus 3, Vers 5, nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Sie werden religiös aussehen, von Handeln auftreten, aber die einzige Macht, die ihnen die Gnade schenkt, dass sie in der Lage sind, vor Gott zu wandeln, in rechter Weise, diese haben sie abgewiesen. Und deshalb präsentiert uns der Judasbrief ein Bild der Endzeitsgesellschaft vor der Wiederkunft Christi, in der überall die Gottlosigkeit, der Abfall vom Glauben, die Rebellion, aber auch ein christlich-religiöser Anschein und die Ausübung falscher Frömmigkeit sich ausbreiten. Judas lebte bereits in einer Zeit, in der das Christentum angegriffen wurde. Und besonders durch die Gnostiker, die sich auch da hineingeschlichen haben, die eben nicht als genügend die Erlösung in Jesus angenommen haben. Diese Strömung, die definiert sich als seien sie die vollständige Quelle der Erlösung für die Menschheit und legten ihren Fokus auf den Menschen und nicht mehr auf Gott. Aber wenn wir heute in die Gesellschaft schauen, wie sieht es da aus? Wo ist der Fokus in unserer Gesellschaft? Ist es nicht auch da, dass es auf den Menschen fokussiert ist und nicht auf Gott? Dass der Mensch im Mittelpunkt steht und so in der Gemeinde, unter den Christen, Liberalismus, Weltlichkeit, ein bequemes Christentum, Sünde und falsche Lehre langsam sich einschleichen? Jesus stand damals nicht mehr an erster Stelle. Und heute, wie sieht es da aus? Wo steht Jesus? Fragt man noch nach dem Willen des Herrn? Oder was ist eigentlich das Ziel in der Gemeinde? Wir erleben es immer wieder neu auch dort in Guatemala. Es geht eigentlich um Profit und Eigennutz. Judas 1, Verse 11 und 16 reden davon, da heißt es, die haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Klar, das ist eine Seite der Münze. Aber wir sehen auch da im Judasbrief Sünde, Gleichförmigkeit mit der Welt, Herzenskälte, geistige Arroganz und auch die Verführung. Deshalb diese Kampfansage gegen diesen falschen Lehren. Und da lesen wir und werden aufgefordert, für die Wahrheit zu kämpfen. Den Schatz, den wir in Jesus Christus haben, dafür zu kämpfen, so wie Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Jesus selbst sagte auch seiner Gemeinde in Philadelphia, dass sie, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, hier geht es um Kampf, Kampf um die Wahrheit, Kampf um das Wort Gottes. Und das Zeugnis des Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Und darauf tut auch Johannes darauf hinweisen, dass in den letzten Zeiten, was wird da geschehen in 1. Johannes 4, Vers 3, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er gekommen und jetzt schon ist in der Welt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ereignisse der Zeit Judas eigentlich ein Spiegelbild sind für unsere Zeit in der Endzeit, in der wir leben, wo das alles noch viel größer und stärker hervorkommt und wo wir es sehen, dass es zur Reife gelangt. Und das ist eine weltumfassende Entwicklung. Deshalb müssen wir unsere Augen offen halten, schauen, wie es aussieht, draußen, aber auch in der Gemeinde. Und Acht geben, dass wir nicht uns mitreißen lassen und so dem Willen des Herrn leben. Aber hier bei euch in Bern ist ja das nicht der Fall, gell? Hier ist alles okay. Aber aus diesem Grund werden wir aufgefordert, auch jetzt in unserer Endzeit eben zu kämpfen. Denn es haben sich Leute eingeschlichen. Ich will nicht sagen, dass es hier bei euch der Fall ist. Aber hier die Bibel sagt uns einige Kennzeichen von diesen Leuten. John MacArthur, der hat eine Liste da aufgeschrieben in seine Studienbibel, das Profil der Abtrünnigen, und da sehen wir, dass diese Leute gottlos sind, moralisch verdorben, verleugnen Christus, beflecken das Fleisch, sind rebellisch, verachten die heiligen Engel, sind Träumer, sind unwissend, verdorben, unzufrieden, hadern mit ihrem Schicksal, das können sie nicht annehmen. Streben nach Selbsterfüllung. Ist es nicht so, was heute die Menschen suchen? Die eigene Erfüllung. Ich muss jemand was sein, etwas bedeuten, etwas gelten. Reden überheblich, sind Schmeichler, sind Spötter, verursachen Trennung, sind weltlich gesinnt und haben den Geist Gottes nicht. Sie haben nicht den Geist Gottes. Deshalb, wir müssen wachsam sein. Wir müssen immer bereit sein, die ganze Waffenrüstung Gottes anhaben, um dem Feind zu widerstehen und auch zu erkennen, wo was nicht in Ordnung ist und dieses auch entgegenzuarbeiten. Und deshalb der Zweck des Judasbriefs ist nicht, anderen zu richten, sondern auf uns selber zu schauen, wie sieht es bei uns aus. Und dies sollte in dieser Hinsicht auch unser Hauptgedanke sein. Und Judas, der schreibt ja auch weiterhin, da in den Versen 22, 23, was unsere Aufgabe als Christen ist, da heißt es, und erbarmet euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Das heißt, in anderen Worten, dass wir den Sünder lieben sollen, aber die Sünde sollen wir hassen. Den Sünder nicht sich nähern, aber der Sünde sollen wir fliehen. Den Sünder retten, aber gegen die Sünde müssen wir kämpfen. Dem Sünder sich öffnen, aber wir müssen uns der Sünde uns verschließen. Manche Ausleger, die sagen ja, dass der Judasbrief praktisch wie eine Einleitung zum letzten Brief oder letzten Buch der Bibel ist, die Offenbarung, wo wir in diesem Sinn nicht einen lieben Gott erfahren, sondern vielmehr einer, der ein richtender Gott ist, der eben da eingreift und Gericht ausübt über diese Welt, weil sie ihn verachtet haben. Und das ist das, was wir eben halt auch im Blickfeld haben müssen. Aber deshalb ist es auch eine Warnung für uns, auch gerade dieser Judasbrief. Und müssen eben halt Acht haben drauf, dass jeder Christ ist jederzeit zu allem fähig. Wir müssen Acht haben auf uns, deshalb müssen wir alle Tage in der Wahrheit wandeln, für die Wahrheit kämpfen, um den Sieg zu behalten. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass wir da mit dem Finger auf anderen zeigen. Wir können jedoch nicht umhin kommen, die Tendenz in unserer christlichen Gesellschaft hinzuweisen. Das müssen wir unterstreichen. Es geht um den Zustand in der Gemeinde Jesu in der Endzeit, in den letzten Tagen. Und jemand sagte einmal, wir sollten uns bei unseren Predigten nicht scheuen, auch über Gottes Gericht zu sprechen, so wie es auch die Bibelschreiber immer wieder gezeigt haben. Gerade auch die Propheten, wenn wir denken, die Propheten im Alten Testament, sie haben auf das Gericht hingewiesen, auf Gottes Gericht, wenn wir nicht in der Wahrheit wandeln. Und Paulus sagt, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Und hierzu bemerkt auch John MacArthur, Paulus' Aufforderung ist klar und direkt. Christen sollen treu und in Gerechtigkeit und Reinheit leben, um mit den bösen Wegen und Werken Satans und der Welt rein gar nichts zu tun haben. Diese zwei Lebensweisen sind unabänderlich gegensätzlich und schließen sich gegenseitig aus. Weiter sagt er, die Verantwortung des Christen endet nicht damit, dass er das Böse für sich selbst verwirft. Er ist auch verantwortlich, wo immer er Finsternis vorfindet, sie aufzudecken und ihr entgegenzuwirken. Das gilt insbesondere für Finsternis innerhalb der Gemeinde. Und darum müssen wir auch Acht geben, denn unser Maßstab ist ja das Wort Gottes. Nach dem werden wir auch einst gerichtet werden. Deshalb müssen wir uns ganz nach dem Worte Gottes richten und müssen alles ausräumen, allen Dreck, der da im Weg liegt, und uns auf Gott und sein Wort stützen, und wir klammern uns an seine Gnade. Und auch in Betracht auf den anderen müssen wir Acht haben, denn 1. Korinther 10, Vers 12 heißt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Also, einerseits wollen wir die Verantwortung übernehmen und mit aller Kraft danach streben, Täter des Wortes Gottes zu sein. Aber andererseits wollen wir auch nicht in Panik geraten, wenn wir alles sehen, was auf uns zukommt, sondern zuversichtlich glauben, dass der Herr es ist, der es uns in seine Hände hält. Und das lesen wir auch gerade in den letzten zwei Versen von Judas 24 und 25. Da heißt es: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinen weisen Gott, unseren Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, der Herr ist es, der auch mitten in der Zeit, in der wir leben, der uns durchträgt und uns vor dem Fall bewahren kann und bewahren will, wenn wir an seiner Hand bleiben. Aber er gibt uns auch einen Auftrag, den wir zu tun haben, den wir auch da in den Versen 20 und folgende finden. Da heißt es: Ihr aber Geliebte, das sind an jeder Einzelne von uns gemeint damit. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Erbaut euch auch auf euren allerheiligsten Glauben. Oder, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. In diesen Versen sehen wir oder finden wir 7 Verhaltensregeln für den Christen in der Endzeit. Das erste finden wir hier, da heißt es: Erbaut euch auf euer allerheiligsten Glauben. In einem Lied heißt es: Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Nur der Glaubensweg ist sicher. Und das ist nicht irgendein Glaube, sondern ist der Glaube, der gegründet ist auf Christus, auf dem, was wir im Worte Gottes finden. Das ist unser Glaube. Nicht, ich glaube, ja, morgen wird es regnen oder sonst was. Nein, auf die Lehre des Wortes Gottes, darauf müssen wir uns stützen. Denn das ist ja das, was uns hält und durchträgt und auch hilft zum Widerstehen, dass wir auch in diesem Kampf des Glaubens festbleiben, der Versuchung widerstehen können, den Verführungen, den Angriffen, den Feindseligkeiten, der Irrlehre. Nur dann können wir standhalten, wenn wir auf dem Worte Gottes gegründet sind, dass das unsere Waffe ist, ja, das Schwert Gottes, das Schwert des Wortes Gottes, des Geistes Gottes, das uns gegeben worden ist, dass wir damit unsere Schlachten auch gewinnen können mit dem Worte Gottes, weil wir uns auf sein Wort stützen. Wenn wir denken an Herrn Jesus, wie er in der Wüste geprüft wurde, was hat er den Satan gesagt? Es steht geschrieben. Das ist auch unsere Waffe, die wir unbedingt auch in diese Zeiten, in der wir leben, heute gebrauchen müssen. Und nur durch die Rechtfertigung in Jesus Christus, die durch den Glauben wirksam wird, gibt es Sündenvergebung und Freisprechung. Johannes 3, Vers 36 lesen wir: Wer an den Sohn glaubt, das ist der wahre Glaube, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Es gibt nur diese beiden Wege. Entweder glaube ich, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns gekommen ist, um uns zu erlösen, oder eben halt nicht. Und nach dem werden wir auch dermaleinst gerichtet werden. Und deshalb muss unser Glaube fest auf Jesus und sein Wort sein. Und das andere Wichtige ist, rückwärts. ist im Heiligen Geist beten. Bist du ein Beter? Jemand sagte einmal, wenn du einen Christen demütigen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Im Buche Das Gebetsleben Jesu zitiert Wolfgang Bühne folgende ausdrucksstarke Sätze von verschiedenen Gläubigen in Bezug aufs Gebet. Und eins dieser Aussprüche ist: Der Teufel lacht über unser Wissen. Er spottet über unsere Anstrengung. Aber er zittert, wenn wir ein inniges Gebetsleben führen. Jemand anders sagt: Der wichtigste Teil unseres Lebens ist der, den nur Gott sehen kann. Jemand anders sagt auch: Wie viele Besucher zur Bibelstunde kommen, zeigt an, wie populär die Gemeinde ist. Wie viele Besucher zum Gottesdienst kommen, zeigt an, wie populär der Pastor ist. Aber wie viele in die Gebetsstunde kommen, zeigt an, wie populär Jesus ist. Ist Jesus populär in unser Leben, in unserer Gemeinde? Ja, da haben wir alle noch viel zu lernen. Kolosser 4, Vers 2 bis 3 steht: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Ich denke, da können wir, an jeder Einzelne von uns, noch viel dazu lernen. Der nächste Punkt: Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Sollen wir uns nicht fragen, was tue ich für die Liebe, sondern was erwarte ich von den anderen? Ist es nicht oft, dass wir von den anderen was erwarten und wir sind so kärglich beim Geben? Und gerade in der Endzeit sollte ja gerade die Liebe auch in uns gesehen werden. Jesus sagte ja in Johannes 13, 35, daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie sieht es da bei mir aus? Jesus warnt auch seinen Jüngern und sagt gerade bezüglich der Endzeit und der Liebe in Matthäus 24, 12, dass es ein Kennzeichen sein wird von der Endzeit, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und weil die Gesetzlosigkeit, die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wie steht es da um mein Herz? Wie steht es um unser Herzen? Hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Die Barmherzigkeit Christi. Es ist so wichtig, auch gerade in der Zeit, in der wir leben. Ja, wir warten auf die Rückkehr Jesus vom Himmel, dass er sich offenbart. Aber auch gerade da, das ist auch diese Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Erneuern wir immer wieder unseren Blick auf das Ewige, auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, dass wir das jeden Tag wieder neu vor Augen haben, dass wir durch Barmherzigkeit erlöst, erkauft sind durch das teure Blut Jesu Christi. 1. Petrus 1, Vers 13 heißt: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die Gemeinde Christi hat dann zwei grundlegende Aufgaben. Erstens, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist eine Seite. Und die andere, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Und auch damit verbunden müssen wir auch an unseren Nächsten denken. Und erbarme dich derer, die zweifeln. Darin müssen wir ganz sorgfältig zwischen den Verführern und den Verführten unterscheiden. Wir müssen uns um die Letzteren kümmern und ihnen helfen, ja, die vielleicht am Zweifeln sind, dass wir sie zurückgewinnen. Aber die Verführer, die müssen wir zurechtweisen oder eben halt auf Seite tun und uns nicht mit ihnen in Diskussionen einlassen. Mit diesen sollten wir eigentlich gar keine Gemeinschaft haben, wie es 2. Johannes 7 heißt, da lesen wir. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die sich bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Ganz drastisch müssen wir da vorgehen mit denen, die Jesus nicht als den Sohn Gottes im Fleisch gekommen ist, dass sie das nicht annehmen. Verführer sind Menschen, die Spaltung verursachen in der Gemeinde, die eine andere Lehre bringen wollen, die sich nicht an der Autorität des Wortes Gottes halten und sich widersetzen. Und da sind die Konsequenzen ganz offenbar. Kurz bevor wir in den Heimatdienst kamen, hatten wir eine Erfahrung mit einer Gemeinde, die wir früher öfters besucht hatten. Und es war wirklich traurig, was da am Geschehen war. Es waren immer weniger Geschwister, die da zusammenkamen, vielleicht noch eine Handvoll Kinder, die da hinzukamen. Aber was war das Problem? Sie haben einen Lehrer geduldet, der nicht mehr an die Dreieinigkeit Gottes glaubte und hat das auch dann angefangen weiterzugeben. Und auch mitten im Gottesdienst kamen dann Diskussionen auf, da hat hier einer gepredigt und der andere hat ihm widersprochen und so war es ein Durcheinander, weil eben nicht die klare Lehre verkündigt wurde. Dem Herrn sei Dank, eben halt kurz bevor wir nach hier kamen, ist dieser Bruder, wenn er Bruder genannt werden darf, ist er ausgetreten und nun fängt wieder was ganz Neues an. Aber da sehen wir die Folgen, wenn wir jemand lassen, der da etwas anderes bringt, als was im Worte Gottes steht. Deshalb müssen wir sehr wachsam sein. Worauf wir achten sollen, sind die Verführten, die Zweifler. Deshalb müssen wir ihnen mit Liebe entgegenkommen und versuchen sie für den Herrn, für die Wahrheit wieder zurückgewinnen. Und diese Aufgabe ist oft nicht einfach, wenn jemand schlapp wird und nicht mehr will, dann dürfen wir sie nicht einfach auf die Seite liegen lassen, sondern müssen ihnen entgegengehen, müssen ihnen hinterhergehen und geduldig sein und sie wieder für den Herrn gewinnen. Barmherzigkeit hat in der Bibel einen hohen Stellenwert und sollte auch in der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen. Wir sind vielleicht schnell dabei, andere zu verurteilen, aber Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es ist unsere Aufgabe, unseren Nächsten zu erbauen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, ein solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist das Gebot Christi, nicht zu richten. Aber das dürfen wir nicht verwechseln mit Disziplinen der Gemeinde, das dürfen wir nicht verwechseln, denn das ist auch notwendig. Deshalb ermahnt Paulus auch die Korinther, wo einer in schwere Sünde gefallen ist und sie haben das geduldet. 1. Korinther 5, Vers 13, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Später haben die Korinther die Worte des Paulus ernst genommen, haben diese Person ausgeschlossen aus der Gemeinde, aber dadurch kam sie zur Besinnung, hat erkannt, hat Buße getan und Paulus schreibt dann in seinem zweiten Brief, 2. Korinther 2, Vers 6 bis 8, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, so dass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßige Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Auch da ist es wichtig, die Disziplin, aber auch dann die Liebe, dass diese Person wieder zurückkommt. Und da müssen wir auch wirklich uns von dem Geist des Herrn leiten lassen, denn schnell können wir auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Und da müssen wir das goldene Mittelmaß in der Bibel nach dem Worte Gottes suchen und auch finden. Und der Herr schenkt uns auch dazu Gnade. Sechstens. Rette andere, indem du sie aus dem Feuer reißt. Hier die anderen sind Menschen gemeint, die bereits so weit verirrt sind, dass sie praktisch am Rande des Abgrunds stehen, um davor stehen, dass sie runterfallen. Uns wird geboten, sie nicht im Stich zu lassen, sie nicht in den Abgrund gehen zu lassen, sondern sie herauszuretten. Und diese Aussage zeigt auch, wie wichtig es für den Herrn ist, sie zurückzugewinnen für ihn. Aus diesem Grund müssen wir alles tun, um diese gefallenen Geschwister wiederherzustellen oder auch die, die unbekehrt sind, für den Herrn zu gewinnen, dass sie das ewige Leben mit Jesus haben dürfen. Siebtens, selbst mit Fleisch verunreinigten Kleidern hassen. Im Alten Testament galt die Kleidung eines Aussätzigen als unrein. Schon die bloße Berührung war ein Ansteckungsfaktor, obwohl es notwendig war, den Kranken zu verpflegen, Nahrung zu bringen. Trotzdem musste eine gewisser Abstand zwischen beiden sein. Man musste diese Ansteckung vermeiden. Auch in diesem Sinn müssen wir uns selbst schützen, müssen wir aufpassen, wie weit wir gehen. Oder besser gesagt, wie weit wir uns zurückhalten. In unserer Bemühung, Seelen zu retten, können wir der Sünde aber kein Zugeständnis geben und uns der Welt anpassen. Wir dürfen mit Furcht vor Gott die Furcht vor Gott nicht verlieren. Paulus schreibt in Römer 16, Vers 19, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Eben den gesunden Abstand halten und dem Herrn treu zu folgen, an seiner Hand und in dem, was wir können, andere retten, andere zu den Herrn ziehen, aber keine Vermischung mit der Sünde. Eben, das ist unsere Aufgabe in dieser Endzeit, fest für den Glauben zu kämpfen. Und wo wir vielleicht nachgelassen haben, wo wir vielleicht schwach geworden sind, wo der Glaube verflacht ist, oder wo wir sehen, dass er unterspült, untergraben wurde, dann müssen wir diese Dinge in Ordnung bringen und dem Herrn suchen, ihn wohlgefällig zu leben und radikal mit irgendwelchen Kompromissen mit der Sünde Schluss zu machen und die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, um das Feld zu behalten und den Herrn die Ehre zu geben, ganz nah bei ihm zu bleiben. Und wenn dem so der Fall ist, dass wir nah an ihm bleiben, an seiner Hand, dann dürfen wir auch das erfahren, was in den letzten Versen steht. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Strauchel zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unseren Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. hier am Schluss des Briefes unterstreicht Judas das, was er schon in den ersten Vers gesagt hat, in Vers 1. Da schreibt er, die Berufenen, die durch Gott dem Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Wir sind bewahrt. Eine andere Übersetzung sagt es so schön. Gott, der Vater, liebt euch und Jesus Christus wird euch sicher ans Ziel bringen. Jesus Christus wird euch sicher ans Ziel bringen. Was für eine wunderbare Verheißung. Auch gerade in diese Endzeit, in der wir leben. Wenn wir all das sehen, was an Geschehen ist, wo wir vielleicht mal verzagen wollen, der Herr Jesus ruft uns zu, dass er uns sicher ans Ziel bringen wird, wenn wir nahe bei ihm bleiben, wenn wir diesen Glaubenskampf kämpfen bis am Schluss, und dann wird er alle Ehre bekommen und wir dürfen auch da dem Herrn loben und danken für das, was er in unserem Leben getan hat und auch weiterhin tun wird. Deshalb, liebe Geschwister, wir wollen auf den Herrn schauen, mit ihm den Weg gehen, auch in dieser Endzeit, auch wenn wir alle diese schlechten Dinge sehen, die geschehen, auch mitten in der Gemeinde teilweise. Lassen wir uns nicht unterkriegen, sondern bleiben fest, kämpfen den Kampf des Glaubens bis ans Ende, bis dass der Herr kommt, und er wird auch darin die Ehre bekommen und er wird uns dann mit Ehren auch aufnehmen. Dass der Herr euch an jeden Einzelnen diesen neuen Mut schenkt, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen, und er bekommt darin die Ehre. Amen. Wir wollen beten. O Herr, danke, danke von ganzem Herzen für dein Wort und danke, dass wir mitten in dieser Zeit leben dürfen und wissen dürfen, dass du gesiegt hast über Sünde, Tod und Teufel und dass wir durch dich den Sieg haben dürfen. Und Herr, du kennst an jeden Einzelnen von uns, du kennst unsere Herzen, du weißt uns um unsere Kämpfe. Und Herr, da wo wir schwach geworden sind, hilf uns auf, stärke den Glauben. Herr, du kennst jeden Einzelnen in seiner Not und wir bitten dich, dass du durch die Reihen gehst und ermutigst, stärkst und aufrichtest. Zieh du zum Vater, Herr, und dass dein Wort doch lebendig werde in unser Leben. Und Herr, dass wir standhaft bleiben dürfen, bis dass du wiederkommst, Herr. Wir bitten dich von ganzem Herzen. Dir sei alle Ehre, Lobpreis und Anbetung, dass du alles schon vollbracht hast und dass wir in dir den Sieg haben dürfen und dass du es bist, der uns bewahrt bis ans Ende. Dir sei die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.